Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Wir nehmen den für viele nicht unbedingt nachvollziehbaren Wochenauftakt der Aktienmärkte zum Anlass, über das scheinbare Eigenleben der Kurse zu sprechen. Als philosophischen Unterstützer, kann man so sagen, habe ich mir einen Marktexperten dazugeholt, der die Bewegungen der Märkte schon seit geraumer Zeit beobachtet. Herrn Linker von der Aquif International AG. Ich sprach von einem Eigenleben der Märkte. Was ich aber meinte, war ja die Diskrepanz zwischen Aktienkursen und der Realwirtschaft als Beispiel. Der deutsche Automobilhersteller Volkswagen oder allgemein die deutschen Automobilhersteller, denen es ja auf dem Markt zum Beispiel in China angeblich nicht gut ging, die Aktien aber zum Wochenauftakt sehr gut in die Höhe steigen, zumindest in Deutschland. Aber normalerweise ist es ja andersrum. Die Unternehmen performen prima, deren Aktien zeigen aber das Gegenteil an, meistens in den Keller, vor allem seit Anfang des Jahres 2016. Wie sehen Sie den aktuellen Verlauf?
Also fangen wir mit dem Gesamtmarkt an und brechen es dann auf die Automobile herunter. Das Jahr hat begonnen. China ist zweimal Limit Down gelaufen. Die Leute waren geschockt. Sie waren schlichtweg nicht fähig, aus einer Panik heraus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann kamen die Medien, dann kamen die Fehlverhalten und dann nahm das Grauen seinen Lauf. Sie sprechen jetzt gerade von VW. Ich würde die Autobranche grundsätzlich etwas mehr diversifiziert betrachten wollen. VW ist ein Sonderfall. Nach dem Skandal hatten wir eine komplett andere Entwicklung wie bei anderen Automobiltiteln. Da war das Thema-bedingte oder die Entwicklung aufgrund des Skandals eine gänzlich andere wie die anderen Autotitel. Dass China im Moment schwächelt, das mag sein. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass letzte Woche die Deutschen einen neuen Exportrekord gefeiert haben. Das zieht mit Sicherheit auf die gesamte Maschinenbranche wie auch die Automobilbranche auch. Und ob man jetzt schwächelt, die Frage ist immer, auf welchem Niveau wir uns bewegen. Die China-Wachstumszahlen kamen mit 6,9% rein vor zwei Wochen. Das hat mit Sicherheit sehr viele Skeptiker auf dem falschen Fuß erwischt. Aber es gibt Marktphasen, wo selbst die besten Zahlen kein Gehör finden. Und so eine Phase haben wir jetzt seit dem Beginn des Jahres 2016.
Sie haben gesagt, man spricht von Phasen. Ist es nicht einfach so, dass es sich tatsächlich immer mal wieder wiederholt, die ganze Geschichte?
Also der Meinung bin ich, Herr Morris, nicht. Wenn sich die ganze Geschichte einfach nur so wiederholen würde, dann bräuchten wir die Börse gar nicht. Und wenn eine Psychologie keine Rolle spielen würde, dann bräuchten wir die Börse ebenfalls nicht. Da könnte man die Kurse ja berechnen. Eine Krise oder eine Korrektur oder ein Crash, wie auch immer, definiert sich eben genau dadurch, dass keine Krise so ist wie eine vergangene. Denn sonst hätten wir ja Referenzpunkte, auf die wir zurückgreifen könnten. Sonst hätten wir Bezugspunkte, an denen wir uns stützen könnten und könnten dann aus einer Panik heraus rational handeln. Das ist definitiv nicht der Fall. Es ist einfach so, dass zu Beginn dieses Jahres eine gänzlich neue Situation entstanden ist, dass ohne jegliche fundamentale Negativmeldung oder ohne ein wirkliches Schockereignis, wie eine Kursrutsche von je nach Land und je nach Emerging Market zwischen 15% und 30% hatten. Also, dass das etwas Neues ist und dass das mit Sicherheit nicht etwas ist, was sich wiederholt, das will ich doch ganz klar herausstellen.
Sie haben es schon angesprochen, man könnte ja berechnen, wie etwas abläuft. Ist es nicht tatsächlich so, dass inzwischen doch einiges über Berechnungen und Algorithmen gelöst wird, gerade was Charttechnik und so weiter angeht? Verlassen wir uns nicht zu sehr auf die Algorithmen?
Das dürfen wir nicht, aber es ist genau das, was im Moment passiert. Nicht verlassen, wir befürchten es oder wir fürchten es. Und das ist auch genau der Grund, wieso namhafte große Hedgefonds quasi das Handtuch geworfen haben, um zu sagen, dieses Spiel spielen wir nicht mehr mit. Was aber geradezu ein Armutszeugnis ist. Also das muss ich, genau wie diese Aussagen, man kann den Markt nicht schlagen oder in so einem Spiel spiele ich nicht mit. Es ist sowieso kein Spiel. Wenn man verantwortlich ist für Kundengeld und hat große Verantwortung wahrzunehmen, dann kann man sowieso nicht von Spiel sprechen. Aber wir müssen uns vorstellen, was passiert. Die Menschen programmieren durch die Computer. Es ist Folgendes passiert. Aufgrund der Salve an Negativmeldungen, ich kann es gerne später an bestimmten Beispielen ganz klar dingfest machen, ist es so, dass wenn man ihnen dreimal sagt, es ist alles schlecht, beim vierten Mal, fünften Mal, sechsten Mal fangen an, sie es zu glauben. Und wenn sie nur die eine Seite der Medaille lesen, dann fangen sie an durchzudrehen, dann kommt irgendwann mal der Herdentrieb dazu und so weiter und dann nimmt das Desaster seinen Lauf. Aber Fakt ist eins, dass wenn einem die Sicht auf Fundamentaldinge durch Emotionalität versperrt wird, dann wird es Zeit aufzuwachen und nicht vor dem Bildschirm zu sitzen und einfach nur zu denken, oh Gott, und die Computer kaufen und verkaufen auf Teufel komm raus und sie erkennen den Trend und die meisten Algorithmen laufen nun mal nach einer bestimmten Trendsequenz, bis sich irgendwann mal jemand das ansieht und sagt, was passiert denn da? Also kommen wir zurück auf die Autos. Eine Daimler für ein Kursgewinnverhältnis von, ich glaube, 6,5. Ja, jetzt wird es Zeit zu kaufen. Dann kauft der Erste, dann kauft der Zweite und plötzlich denkt der Computer sich, oh Gott, da entsteht ein neuer Trend und fängt an dagegen zu kaufen. Dann fallen Stops, dann gibt es eine Gegenbewegung, das wird beschleunigt, dass sich viele die Shorts sind eindecken müssen und so entsteht diese Mördervolatilität, so wie wir sie im Moment haben.
Welche tatsächlichen Einflussfaktoren gibt es denn noch von realwirtschaftlicher Seite?
Also der Faktor Nummer eins ist, dass die Unternehmen gar nicht so schlecht verdienen, dass die Ertragssaison gar nicht so schlecht gewesen ist, wie es alle versuchen zu schreiben und zu publizieren und dass wir ein absolutes Nullzinsumfeld haben. Und jetzt frage ich Sie, Herr Morrison, wenn Sie eine vernünftige Rendite langfristig erzielen wollen, wo investieren Sie? Investieren Sie in deutsche Staatspapiere, wo Sie 1% Strafzins zahlen oder eine 10-jährige Bundesanleihe, die mit 1% rentiert oder kaufen Sie Cashflow-Titel, solide Dividendentitel, die dafür sorgen, dass sie doch moderat langfristig ihre soliden Renditen nach Hause bringen. Jeder redet über Kursgewinnverhältnisse und die Aktien sind zu teuer und weiß Gott noch was. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Bleiben wir bei dem Beispiel eine 10-jährige Bundesobligation. Schauen Sie sich die mal an, mit 1%. Das bedeutet, ich müsste 100 Jahre diese Obligation halten, dass ich im Laufe meines Lebens, ganz simpel, ohne Zinseszinsen, lassen wir jetzt weg, aber dass ich in 100 Jahren über die Coupons mein Investment wieder habe. Wir sprechen da von einem Kursgewinnverhältnis von 100. Und wir haben eine Daimler Chrysler, die eine Dividende zahlt von 3,5%, andere Titel noch deutlich mehr und die haben ein Kursgewinnverhältnis von 6,5. Also lassen wir doch die Logik walten und nur diese Beispiele stellen Sie die mal gegenüber. Oder ich nehme das Geld und parke es bei der EZB oder hier in der Schweiz, bei der Schweizerischen Nationalbank, dann zahle ich ein 3/4% Strafzins. Ja, welche Alternative gibt es denn als solide Aktientitel, die man langfristig nicht tradet, sondern eine sorgfältige Allokation hat und diese langfristig hält?
Ja, wenn es so keine Alternativen gibt, gibt es wenigstens geografische Alternativen, also nicht nur Deutschland und Schweiz, sondern gibt es eine USA-Alternative, eine China-Alternative? Das ist ja alles relativ schwierig einzuschätzen.
Ja, es ist natürlich schwierig einzuschätzen, es ist immer eine Frage des Risikos. Natürlich ist es so, dass ich, wenn ich in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, in Amerika investiere, dann ist es natürlich nicht mit diesen Risiken verbunden, wie wenn ich in Emerging Markets investiere. Und da gibt es global auch eine ganz klare Meinung, die wir vertreten. Wir gehen auf stabile Dividendentitel, aber eigentlich eher noch aus dem etablierten Mittelstand und nicht die Big Caps. Wieso komme ich im Anschluss darauf zurück? Und wir lassen im Moment von Emerging Markets mit Ausnahme von Russland nahezu gänzlich die Finger weg. Und wieso Midcaps? Weil sie a. die höhere Dividendenrendite haben, b. Sehr viel flexibler sind, auf bestimmte geopolitische und auch währungstechnische Begebenheiten zu reagieren. Und es ist tatsächlich so, dass aufgrund der Ölschwäche oder der Ölpreisschwäche sehr viele Emerging Market Länder und sehr viele Nahostländer ihre Assets liquidieren und sie verkaufen in erster Linie die Big Caps. Und das ist der Grund, wieso wir seit Jahren Small Caps favorisieren. Und auch in den Gesprächen mit Ihrem Sender ist es sicher kein Geheimnis, dass wir auch von Rohstoffen nach wie vor die Finger lassen. Und das Ganze schon seit mehreren Jahren. Und wenn ich bei Rohstoffen bleibe, möchte ich gerne noch ein Beispiel erwähnen. Das ist der Ölpreis. Sie lesen überall Kollaps und Gefahr von Staatspleiten und also die düstersten Szenarien werden in den schwärzesten Farben gemalt, anstatt klar auch die Kehrseite der Medaille zu kommunizieren, nämlich, dass wir zwischen den Jahren 4,95 und 2000 Ölpreise deutlich unter $20 hatten und das bei steigenden Börsen und bei wesentlich höheren Zinsniveaus als jetzt. Und die Kehrseite der Medaille ist, dass Privatkonsumenten und Fluggesellschaften, Transportgesellschaften und so weiter immense Ersparnisse haben und denen bleibt effektiv mehr Geld in der Tasche, um zu konsumieren. Diese Kehrseiten der Medaille, die verkommen momentan zu unwichtigen Randnotizen, weil das klare Thema dominiert, der Ölpreis wird die gesamte Wirtschaft in die Knie zwingen. Und dass das natürlich den Konsumenten und den Investoren natürlich das Hirn durcheinander bringt und sie dann abgelenkt werden durch diesen Verfügbarkeitsfehler, weil nochmal Verfügbarkeitsfehlverhalten bedeutet, einmal, zweimal, dreimal, viermal etwas zu lesen, wovon ich selbst nicht überzeugt bin, beim siebten Mal glaube ich es und dann komme ich genau in den negativen Strudel wie alle anderen und das muss ein Investor tunlichst vermeiden.
Ja, unser Thema Realwirtschaft versus tatsächlicher Bewertung, gerade heutzutage am Markt. Was ist denn jetzt Ihr Tipp an den Anleger? Viele sind bei Panik gelähmt bzw. passiv. Wie würden Sie vorgehen?
Wie ich das schon des Öfteren gesagt habe, in solchen Situationen muss der Anleger als erstes zunächst mal ruhig bleiben und nicht anfangen, irgendwelchem Aktionismus zu verfallen. Man muss sich wirklich rational das gesamte Bild ansehen und vor allen Dingen, man muss langfristig investieren und auch das ist das, was ich sage, das Bild verfälscht sich und ich muss mir doch mal die Renditen langfristig anschauen und ich muss nicht von heute auf morgen denken und wenn der Markt im Moment korrigiert, ob wir die Tiefstände gesehen haben oder nicht gesehen haben, ich sage, wir befinden uns in einer Bodenbildung mit einer sehr guten Chance nach oben auszubrechen und momentbezogen entscheiden, sicher nicht der Panik zu verfallen und vor allen Dingen seiner Allokation treu bleiben, nicht anfangen, die Aktienquote zu erhöhen oder sie zu senken, einfach kontrolliert das Rad, was sich für mich dreht, muss genau sich weiterdrehen. Und eins gebe ich den Zuhörern mit auf den Weg. Die Besonnenheit und die Ruhe hat sich immer wieder ausbezahlt. Und vergessen Sie niemals, Rossen und Rallyes werden aus einer Panik heraus geboren. An Schwung bekommen sie innerhalb von einer sehr, sehr negativen Stimmung. Sie pflanzen sich fort mit der immer besser werdenden Stimmung und sterben in Euphorie. Also haben wir im Moment eigentlich bedeutend größere Chancen, in eine Aktienrallye reinzulaufen, als in eine weitere Korrektur oder geschweige denn ein Crash.
Wir sind gespannt, ob es tatsächlich so weitergeht. Vielen Dank aber für diesen kleinen Diskurs rund um das Thema Bewertung und Realwirtschaft. Vielen Dank, Herr Linker.
Sehr gern geschehen.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.